Als Außenstehender oder Angehöriger schafft man es oft, zwar mitzugehen in der Emotion, aber trotzdem auch noch den Kopf zu behalten. Also das ist die Idealsituation, sag ich mal. Wenn man das schafft, dann kann man stützen, kann man auch mit ins Gefühl reingehen, kommt aber auch wieder raus, auch selber wieder raus.
Einmal nicht der Löwenmama zu sein. Also das ist vielleicht auch das, wo ich sagen würde, das war für die Lea manchmal nicht hilfreich in der ganzen Phase, auch wie sie noch kleiner war. Immer diese Löwenmama zu sein, mich davor hinzustellen, möglichst alle Konflikte aus dem Weg zu räumen, wo sie gar keine Möglichkeit mehr gehabt hat, das selbst zu regeln.
Herzlich willkommen und hallo bei Keine Angst vor der Angst, dem Podcast sponsored by Lasea. Ich bin Maria Stratner und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Wenn jemand in unserer Nähe unter einer Angststörung leidet, ob Partnerin, Kind, Bruder oder beste Freundin, dann verändert das auch unser Leben. Wir machen uns Sorgen, wir wollen helfen. Und manchmal merken wir gar nicht, dass wir dabei selbst immer mehr mitleiden. Genau darum geht es heute. Wie begleiten Angehörige Menschen mit Angststörungen? Wie bleiben sie dabei gesund und einfühlsam? Ich habe heute zwei besondere Gäste. Dr. Sophia Reul ist psychologische Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo.
Und Nicole Brettenhofer, sie begleitet seit Jahren ihre Tochter bei einer Angststörung. Schön, dass du da bist, Nicole.
Hallo.
Nicole, bevor wir in die Tipps und in die Theorie gehen, möchte ich, dass die Hörerinnen und Hörer dich und deine Geschichte erst einmal kennenlernen. Also wie war das für dich, als du zum ersten Mal gemerkt hast, deine Tochter hat mit Ängsten zu tun und als es sich dann als Angststörung herausgestellt hat?
Genau, zu Beginn würde ich euch gerne erzählen, warum ich heute hier bin. Ich habe die Einladung bekommen, heute mit euch den Podcast aufzunehmen und mit dieser Einladung sind bei mir sehr viele Ängste hochkommen. Habe ich überhaupt was zu sagen und mache ich alles richtig oder falsch? Und bin dann zu meiner Tochter Lea gegangen, um die es heute auch geht. Und sie hat dann gesagt, Mama, geh aus deiner Komfortzone hinaus. Da habe ich mir dann gedacht, okay, die Lea versucht seit Jahren aus dieser Komfortzone hinauszugehen. Und deshalb bin ich heute hier und habe mich meinen Ängsten gestellt.
Da sind wir sehr froh drüber. Das ist schön.
Ja, danke. Genau, und ansonsten, es war bei uns ein sehr schleichender Prozess. Also wenn ich jetzt zurückdenke, war eigentlich schon in der Volksschule die ersten Symptome und Anzeichen da, dass sie, wenn ich sie abgeholt habe nach der Schule, dass sie kurzatmig geworden ist, mir nie wirklich auf meine Fragen, was denn los ist, eine Antwort geben hat können. Ich habe dann oft gemerkt, dass mich das selber so nervös gemacht hat, dass ich dann oft schon so krantig war, gell, beim Heimfahren. Also wir sind eine Viertelstunde im Auto gesessen. Genau, und dann sind einfach im Laufe der Zeit immer mehr Symptome dazukommen oder Vermeidungsstrategien von ihr. Gell. Also eine Geschichte kann ich mich erinnern, da war sie in der Mittelschule, da waren wir auf einem kleinen familiären Festival, wo der Hubschrauber gekommen ist, wo sich dann am Platz sehr schnell herumgesprochen hat, dass ein Kind abgeholt wurde, weil es von einer Biene gestochen ist. Dazu hat es ein Lied gespielt von Xera Rudd, Spirit Bird, eines meiner Lieblingslieder, und sobald es bei uns im Radio gelaufen ist, ist sie sofort in eine Kurzatmigkeit hineingegangen und eigentlich eine kleine Panikattacke. Also das waren so die ersten Anzeichen, wo ich gemerkt habe, das ist vielleicht nicht normal. Ganz stark die Ängste auch in der Mittelschule, vor allem wenn ich weggegangen bin, also sofort von der Schule bis zu meiner Arbeit waren es circa 5 Minuten mit dem Auto. Sie hat sofort angerufen nach 5 Minuten, Mama, bist du schon in der Arbeit und wo bist du und geht's dir gut? Oft von der Schule aus auch angerufen worden, dass sie weint und dass sie es überhaupt nicht zuordnen können. Also so war bei uns der schleichende Prozess. Die Diagnose an sich haben wir tatsächlich erst vor 2 Jahren bekommen. Sie ist jetzt 18.
Wahnsinn.
Und das war dann für mich so, ah ja, es hat einen Namen.
Das ist dann oft so, oder? Dass wenn man es dann benennen kann, dass es dann leichter war, sie nicht, aber zumindest weiß man mal, worum es geht.
Genau, also leichter würde ich es jetzt nicht sagen, aber einfach für mich oder für uns war es so eine Bestätigung, dass das, was wir eh immer schon wahrgenommen haben und wo wir sie durchbegleitet haben und in den Prozess, in dem wir eingegangen sind, einfach dann doch schwarz auf weiß eine Bestätigung zu haben. Gell?
Wie war es für die in den Momenten, wo du gemerkt hast, es ist schwer für sie? Hast du dich da gut abgrenzen können? Du hast gesagt, das hat die manchmal was verärgert. Wie sehr hast du mitgelitten?
Ich habe im Jahr 2016 eine Ausbildung als Sozialpädagogin gestartet und da lernt man ja sehr früh, Mitfühlen ja, Mitleiden nein. Arbeite seit 2017 auch selber im psychosozialen Bereich, gell, wo es in der Praxis natürlich, also ich habe da immer versucht, mit Empathie hineinzugehen, mitzufühlen, zu schauen, was sie brauchen. Habe das natürlich auch mit meiner Tochter probiert, aber dadurch, dass da die Beziehung ein ganz anderer ist, funktioniert es natürlich oft nicht. Es sind oft diese Fragen kommen, warum mein Kind, warum hat sie nicht dieses unter Anführungszeichen normale Leben wie jetzt altersgleiche Kinder.
Ja, verständlich. Sophia, die Nicole hat uns gerade beschrieben, wie sich jetzt die Angststörung ihrer Tochter auch auf sie ausgewirkt hat. Warum ist es manchmal schwer, auch eine Angststörung als Außenstehender zu begreifen?
Ich würde sagen, grundsätzlich ist es ja erstmal nicht schwer für uns, Angst als Gefühl nachzuempfinden. Also ich fand das auch gerade ganz schön, das Beispiel, mit dem Nicole eingestiegen ist, wie subjektiv eben so eine Angst ja eigentlich sein kann. Also jeder hat vor anderen Dingen Angst. Und das ist eigentlich ja erstmal was, was man gut nachvollziehen kann. Aber in dem Moment, wenn wir über Angst Störung sprechen oder Ängste, die über das Maß, was wir als normal bezeichnen, hinausgehen, dann sprechen wir ja oft von irrationalen Ängsten oder Ängsten, die einfach in ihrer Qualität und Quantität nicht mehr für jeden oder für die meisten nicht mehr nachvollziehbar ist. Und dann wird es einfach schwierig oder nicht nachvollziehbar. Hinzu kommt natürlich auch noch, dass das oft Symptome, also gerade wenn man jetzt über Kinder spricht, sind die Dinge ja oft gar nicht so, werden die Dinge ja gar nicht als Ängste erstmal direkt formuliert, ne? Sondern oft hat man ja auch einfach die Situation, dass vegetative Symptome auftreten oder dass in anderen Situationen, die gar nichts mehr mit dem Ursprung zu tun haben, plötzlich irgendein Affektausbruch kommt und dass es gar nicht mehr so einfach zuzuordnen ist. Also das sind so verschiedene Dinge, die eine Rolle spielen.
Jetzt gibt's ja auch verschiedene Arten von Angststörungen. Wirken sich diese auch unterschiedlich auf das Umfeld aus?
Würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, eine klassische Phobie, also das, was man kennt als eine, wir würden sagen, etwas übersteigerte Angstreaktion auf einen bestimmten Reiz zum Beispiel in einer oder einen bestimmten Auslöser, so die klassische Spinnenphobie, sage ich jetzt mal, das ist etwas, was im Alltag relativ leicht zu handeln ist, würde ich, ne, sowohl für Betroffene als auch für Angehörige. Aber es gibt natürlich andere Dinge, sowas wie die generalisierte Angststörung, die teilweise wirklich alle Lebensbereiche irgendwann betrifft oder einnimmt, oder soziale Phobien, ne, die dazu wirklich führen, dass man gar nichts mehr oder viel gar nichts mehr alleine machen können. Und das ist natürlich dann eine ganz andere Situation, oder halt auch Panikattacken, die ja teilweise dazu führen, dass ganz dramatische Situationen entstehen. Wenn jemand sich damit nicht auskennt als Angehöriger, dann gibt's Notarzteinsätze oder Klinikbesuch oder so, ne, weil man erstmal das gar nicht zuordnen kann. Also das sind schon unterschiedliche Level, würde ich sagen.
Ja, und ich stell's mir ja auch extrem schwierig vor, so wie du das an Nicole am Anfang beschrieben hast, dass man wirklich unterscheidet, was ist jetzt einfach kindliche Handlung oder was unter Anführungszeichen normal, wo fängt jetzt etwas an, wo ich sage, okay, das ist jetzt vielleicht, ist eine Angststörung, das kann man ja als Angehöriger oft überhaupt nicht unterscheiden, stellen wir vor.
Ja, also das ist auch in vielen Fällen so, und oft ist es ja, wie bei allen psychischen Erkrankungen eigentlich, meistens etwas, was sich über die Wiederholung erst irgendwie bewusst wird oder halt auch eigentlich auch erst anfängt, Leiden zu erzeugen.
Wir haben gesprochen von Mitfühlen ohne mitzuleiden. Das hört man auch oft, aber es ist auch irgendwie ein bisschen widersprüchlich. Also wie ist das überhaupt möglich, dass man sagt, man fühlt mit, aber man leidet nicht mit, gerade wenn man so nah an einer Person ist, die der es offensichtlich sehr schlecht geht in dem Moment?
Also ich würde ja sagen, dass es eigentlich gar nicht wirklich möglich ist, mitzufühlen, ohne mitzuleiden, sag ich jetzt mal. Das ist, wenn man da ist, wenn man mitschwingt, wenn man resoniert, dann fühlt man auch die Emotionen. Aber der entscheidende Unterschied ist, dass man vielleicht versuchen sollte oder es schaffen sollte, nicht dabei aufzuhören zu denken. Also sozusagen nicht den Kopf zu verlieren. wenn man überlegt, dass es häufig ein Problem ist, bei jeder Form von psychischer Erkrankung oder Symptomen, nicht nur bei Ängsten, aber vor allem auch bei Ängsten, dass wir aufhören zu mentalisieren. Sprich, wir sind nicht mehr in der Lage, über uns selber, über unsere Umwelt, über die anderen sinnvoll nachzudenken, sondern wir sind nur noch im Gefühl so, ne, und werden überflutet. Als Außenstehender oder Angehöriger schafft man es oft, zwar mitzugehen in der Emotion, aber trotzdem auch noch den Kopf zu behalten. Also das ist die Idealsituation, sage ich mal. Wenn man das schafft, dann kann man stützen, kann man auch mit ins Gefühl reingehen, kommt aber auch wieder raus, auch selber wieder raus. Das ist natürlich bei den eigenen Kindern ganz schwierig oder viel schwieriger als in einer professionellen Situation. Aber trotzdem auch da ist das eigentlich der Weg, um da irgendwie immer wieder Abstand zu gewinnen. Also nicht distanzieren im Sinne von rausgehen aus der Emotion, sondern versuchen, den Kopf zu behalten.
Nicole, wie ist es dir da gegangen? Ich stelle mir ja vor, da schwingen ja dann andere Dinge auch noch mit. Jetzt bin ich selbst Mutter. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, wir haben ja bei unseren Kindern ja immer das Gefühl, okay, was war mein Anteil an der ganzen Sache? Das macht es ja noch einmal schwieriger. Wie ist es dir da gegangen? Ich meine, du hast einen professionellen Background zusätzlich noch.
Ja, also für mich war das schon auch manchmal sehr, sehr schwierig auch mit diesem professionellen Background zu haben, gell, weil ich bin aus der Arbeit gekommen, ich arbeite mit Frauen mit psychischen Erkrankungen und bin dann nach Hause gegangen und meine Tochter hat eine Panikattacke gehabt oder irgendein anderes Symptom war da und ich bin quasi von meinem professionellen Beruf, eigentlich hätte ich in meine Mama-Rolle schlüpfen sollen, aber war trotzdem weiter noch in einer Profession drinnen und das war für mich dann oft sehr, 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 sehr schwierig, gell, da wirklich für mich auch diese Grenze zu wahren, was ist noch gut für sie, was ist zu viel, was ich an professioneller Hilfe anbiete. Und was du gerade erwähnt hast, ist auch selbst immer wieder diese Frage, was ist mein Anteil daran? Trage ich Schuld? Wo habe ich sie von klein auf nicht gut begleitet? Was hätte ich besser machen können? Wo waren meine Fehler? Gell? Was ist mein Anteil an dem Ganzen daran? Ja. Mhm. Also da habe ich viele Abende dran geknappert.
Und inwiefern hat sich die Beziehung von dir und deiner Tochter verändert in diesen Jahren? Man muss ja dazu sagen, du hast eben erzählt, du hast sie jetzt eine sehr lange Zeit mit dem Thema begleitet.
Genau.
Wie hat sich da die Dynamik verändert zwischen euch?
Eben, die Dynamik war oft sehr schwierig. Also ich muss dazu sagen, sie hatte jetzt nicht nur Kurzatmigkeit gehabt, vor allem der Übergang in die Oberstufe war für sie sehr, sehr schwierig und hat in der Schule fast täglich Panikattacken gehabt. Mittlerweile wissen wir, das ist bei der Diagnose auch rausgekommen, dass die Angst hauptsächlich auch im Schulsetting da ist. Das war eben dann auch im Nachhinein natürlich für mich leichter dann zu verstehen. Die Beziehung ist trotz allem eine gute geblieben. Wir haben eine sehr, sehr starke Verbindung zueinander. Das finde ich sehr, sehr schön. Sie ist dann in die Oberstufe gekommen und ihre Angststörung ist dann schlussendlich in einer Anorexia nervosa gemündet. Und da war dann einfach viel zu sehr Druck von mir und dieses Selbstauferlegen, ich muss es alleine schaffen. Und da waren wir in keiner schönen Dynamik mehr drinnen. Mhm. Dann einfach auch zu schauen, okay, mein Kind muss essen, mit allen möglichen Skills probiert und Werkzeugen, die ich aus meiner Arbeit kenne, da zu schauen, das war die Schwierigkeit dahinter.
Und wann hast du dir Hilfe geholt oder hast du dir Hilfe geholt?
Ja, das war leider auch viel zu spät. Also ich habe erst einmal geschaut, dass meine Tochter in ein gutes Netzwerk hineinkommt, eben mit Therapeutin. Wir sind auf die BH gegangen und haben um finanzielle Unterstützung gebeten, um über die Kinder-Jugendwohlfahrt. Wir haben auch eine flexible Hilfe zur Seite bekommen und erst wie das alles im Rahmen gewesen ist, konnte ich mich zurücklegen und einmal durchatmen und da habe ich erst einmal angefangen zu spüren, wo stehe ich eigentlich und bin dann selber dann in Therapie gegangen. Also ich habe mir dann auch Unterstützung geholt.
Das heißt, das war ein Punkt, wo du jetzt rückblickend sagen würdest, das hätte ich früher machen sollen.
Ich hätte es viel früher machen sollen. Was mir in all der Zeit immer geholfen hat, war Austausch mit anderen. Ich war immer sehr authentisch damit. Wenn mich wer gefragt hat, wie es mir geht, habe ich nicht gesagt, ja gut, sondern ich habe ganz ehrlich gesagt, so und so schaut's aus. Da bewegen wir uns gerade in dem Prozess immer drinnen. Das war mir sehr, sehr wichtig, da nicht irgendwas zu verheimlichen, weil ich finde, das ist das Allerwichtigste, das nicht zu tabuisieren. Genau, also der Austausch mit Freunden hat mir sehr, sehr stark geholfen. Aber trotzdem, das ersetzt keine professionelle Hilfe.
Mhm. Sophia, was würdest du da sagen? Was ist das Wichtigste, dass man Angehörige auch wirklich unterstützt in diesem Zusammenhang?
Ja, es sind so verschiedene Punkte. Also zum einen denke ich, Also es gibt nie ein irgendwie zu früh, um sich da Hilfe zu holen. Also wenn man irgendwie merkt, dass man da überfordert ist, ja, oder dass sich da was anbahnt, dass man es vielleicht auch nicht einordnen kann, nicht zuordnen kann, denke ich, ist es immer auch einfach mal eine Möglichkeit, ja, auch einfach mal eine Sprechstunde zu gehen oder mal eine Stunde zu machen bei einer Therapeutin, Therapeuten und zu gucken, was kristallisiert sich da vielleicht auch raus, was steckt da so dahinter. Also ich denke, da gibt's kein zu früh. Ja, ich denke, es ist generell hilfreich, das System möglichst früh zu öffnen. Und also wirkliche Unterstützung kann alles sein, was irgendwie längerfristig Veränderung ermöglicht. Und das ist eigentlich meistens am besten möglich, wenn man irgendwie jemand oder etwas Drittes reinholt. Ja, also dass da ein bisschen, ne, dass eben diese Beziehungsdynamiken sich auch wieder verändern können und da ein bisschen Spiel reinkommt. Also deshalb ist es, glaube ich, immer gut, wenn man sich von außen irgendwie Hilfe dazu holt.
Also in irgendeiner Form aus Selbstfürsorge, weil Fürsorge für den anderen macht man eh die ganze Zeit wahrscheinlich.
Das ist ja nochmal ein ganz anderer Punkt auch, ne? Zu sagen, gut, man muss irgendwie schauen, dass man selber bei Kräften bleibt, dass man selber auch anderes sieht, dass man sich selber irgendwie positiven Input wirklich ganz, vielleicht hört sich ein bisschen banal an, aber wirklich irgendwie sich, ja, irgendwie Gutes und Schönes sieht, wenn man, sag ich mal, immer die ganze Zeit auch in so einer Glocke ist, sag ich mal, ne? Weil es ist ja wirklich auch eine Atmosphäre, die einen umgibt. Und irgendwann, das hatten wir vorhin schon, als ich das mit dem Mentalisieren ansprach, man kommt irgendwann nicht mehr raus. Und das geht nur, wenn man ja offen ist, andere Dinge zu erleben und wieder selber auch ein bisschen diese Situation zu verlassen, möglichst ohne sich schuldig zu fühlen. Weil das ist ja dann oft das Problem, ne?
Ist dir das gelungen, Nicole? Hast du geschafft, dass du zwischendurch irgendwie einen Ausgleich in irgendeiner Form hattest, oder?
Also in der ganz intensiven Zeit nicht. Also da habe ich absolut keine Selbstfürsorge für mich mir genommen oder habe auch vielleicht glaubt, dass ich es nicht haben kann gerade. Bei mir war dann wirklich der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, dass wo die Mädels gut oder die Lea gut eingebettet ist in Therapie und dass es ihr besser geht, auch von ihrer Essstörung her, wo ich dann einfach einmal gesessen bin und gesagt habe, ich kann einfach nicht mehr, war dann 6 Wochen im Krankenstand. Und bin eben dann noch zur Therapie gekommen und das war dann für mich eben dieses Gefühl, okay, ich muss nicht mehr alleine halten. Ich kann da jetzt ein Stück weg hinausgehen und ich kann jetzt auf mich schauen, was brauche ich eigentlich in dem Ganzen. Und das war für mich dann ein sehr, sehr starker Prozess, einmal nicht der Löwenmama zu sein. Also das ist vielleicht auch das, wo ich sagen würde, das war für die Lea manchmal nicht hilfreich in der ganzen Phase, auch wie sie noch kleiner war, immer diese Löwenmama zu sein, mich davor hinzustellen, möglichst alle Konflikte aus dem Weg zu räumen, wo sie gar keine Möglichkeit mehr gehabt hat, das selbst zu regeln. Also das war eigentlich für mich so im Nachhinein das, wo ich sage, das war für sie wahrscheinlich nicht sehr, sehr hilfreich.
Besprecht sie solche Dinge auch miteinander, du und die Lea, dass jetzt im Nachhinein, dass du sagst, wie es dir damals gegangen ist und dass sie das dir erzählt? Oder?
Ja, wir führen sehr einen offenen Dialog, gell, und auch wie ich dann einfach eine Woche mal nur auf der Couch gelegen bin und mir nicht gut gegangen ist, war ich da immer sehr, sehr ehrlich mit ihr auch. Und das ist eben aufgrund unserer guten Beziehung, die in all diesen Jahren nicht verloren gegangen ist. Viele Sachen sind mir einfach erst im Nachhinein dann so. Man ist in diesem Prozess drinnen, man begleitet die Kinder. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, wie oft bin ich mit in die Vermeidung hineingegangen? Zu schauen, dass es gut ist für sie, Plätze zu meiden oder da gibt so viele Kleinigkeiten, wo ich im Nachhinein gemerkt habe, aha, ja, da bin ich ziemlich mitgeschwungen mit ihr.
Ja gut, aber das ist ja schon extrem reflektiert, dass du das überhaupt siehst. Und kann man da, Sophia, an dich die Frage, kann man in der Situation überhaupt anders handeln? Das ist ja nur allzu menschlich.
Also das ist sowieso insofern schon allein total schwierig, weil wir haben es jetzt auch schon ein paar Mal gehört, auch von Nicole, sowas passiert ja meistens schleichend, ja. Also oft beginnen das mit irgendwie kleine Dinge, die vermieden werden. Und kommt man zum einen an den Punkt, dass man natürlich, in dem Fall jetzt das Kind, aber einfach nicht belasten möchte. Dann kommen aber auch so Dinge hinzu, dass ein System auch einfach zu funktionieren hat, ja. Also dann man, es muss ja auch irgendwie weitergehen. Man muss irgendwo hin, man hat einen Alltag, man muss irgendwie Anrufe tätigen, man muss von A nach B, dann übernimmt man die Sachen. Ja, und das, also jetzt auch in anderen Situationen, auch wenn es der Partner ist oder so, dann fährt man halt selber die Strecke mit dem Auto oder dann macht man es halt, also, weil man muss ja irgendwie auch, ja, man will ja weiterkommen, so. Und solange das aber funktioniert, bleibt natürlich auch die Veränderungsmotivation gering. Also damit möchte ich nicht sagen, dass kein Leidensdruck besteht bei der betroffenen Person, aber trotzdem, es ist kein, der Druck, wirklich das zu verändern, ist dann nicht vorhanden. Und die Vermeidungsstrategien sind doch wirklich teilweise, das ist extrem, ja, was da so zusammenkommt an Ideen und auch vor allem an Abhängigkeiten, wie man dann sich seine Situation so einrichten kann, dass man möglichst drumherum kommt.
Jetzt ist es auch so, dass nicht jede Person natürlich sofort, sei es jetzt Partner, Kind oder wer auch immer, auch sofort in Therapie möchte oder das jetzt in irgendeiner Form als richtig erachtet in dem Moment. Was können da jetzt Angehörige tun, wenn jetzt der Partner, das Kind, jemand in der Nähe quasi keine Hilfe annehmen will? Mhm. Dann ist man ja komplett machtlos daneben, oder?
Ja, also es ist eine große Hilflosigkeit. Ich denke, man kann mit gutem Beispiel vorangehen oder auch klar machen, dass man sich selber auch eben helfen lässt, dass man selber auch bereit ist, auf seine eigene Situation zu gucken und dass man auch selber bereit ist, irgendwie sich zu verändern, weil oft hat das ja auch dieses, du bist falsch und geh mal zur Therapie und dann wird alles besser. Und das ist ja oft nicht die Wahrheit. Überhaupt auch diese Dynamik. Ich würde auch nicht immer fragen, wieso kümmert sich der eine und der andere nicht, sondern eher ist die, oder der eine hat Ängste, sondern eher ist die Frage so, wie ist diese Dynamik überhaupt entstanden? So, ne? Und das wird ja in einem System auch getragen. Wenn man da auch selber bereit ist zu sagen, Hilfe anzunehmen, sich zu verändern, ich glaube, das kann auf jeden Fall dazu führen, dass auch die anderen sich trauen. Ja, aber also Druck bringt da leider nie irgendwas. Es ist ja auch so, selbst wenn man dann zu einer Therapeutin geht, wenn da keine eigene Motivation hintersteht, dann wird das sehr schnell wieder ein Ende haben. Also es ist einfach, ja, etwas, was schon aus einem selbst dann herauskommen muss.
Nicole, wie war das bei euch? Ist deine Tochter das selbst? War sie von vornherein bereit, eine Therapie zu machen? Oder war das dein Vorschlag? Oder wie ist das gekommen?
Ja, sie war bereit. Also die Idee ist natürlich von mir gekommen, wo ich einfach an dem Punkt dann da war, wo ich gesagt habe, Lea, ich kann nicht mehr. Das schaffen wir nicht. Unsere Mutter-Kind-Beziehung leidet irgendwann drunter. Wir gehen in Therapie. Wir haben dann eine Therapeutin gehabt, mit der es am Anfang nicht so gut geklappt hat und sind dann eben zu ihrer Therapeutin gekommen, die sie durch die ärgste Krisenzeit wahnsinnig toll durchbegleitet hat. Und sie nimmt es auch wirklich an. Also sie hat das nie abgelehnt. Und ich sage auch immer, sie hat eigentlich ein wahnsinnig schönes Geschenk bekommen mit den jungen Jahren, mit 18. Sie schaut sich ihre Themen jetzt an, wo sich manche Menschen mit 40 oder 50 immer noch davor scheuen, sich die Themen anzuschauen. Was mir in dem ganzen Prozess immer wieder geholfen hat, weil Ängste sind ja so schwer zu begreifen, so wie du das schon gesagt hast, Sophia, Ängste sind so irrational. Also da kommt man mit irgendeinem rationalen Denken und viel reden und erklären und das ist ja alles ein Blödsinn, ja überhaupt nicht weit. Ich selbst habe Flugangst. Ich weiß es ein bisschen, wie sich das anfühlt, gell, wenn dann auch Menschen auf dich einreden und sagen, ja, bitte, ist das sicherste Verkehrsmittel überhaupt und da passiert ja nichts. Ja, schön, aber mir geht's trotzdem nicht gut, wenn ich im Flugzeug drinnen sitze. Das hat mir da immer geholfen und das habe ich die ganzen Jahre versucht, der Lea nicht das Gefühl zu geben, falsch zu sein, sondern sie so anzunehmen, wie sie ist. Die Ängste sind da, die Symptome sind da, die auf unterschiedlichsten Ebenen waren und auch immer wieder anders sind mit Panikattacken oder mit Selbstverletzung dann auch, weil der Druck zu groß wurde, Kurzatmigkeit oder sie hat zeitlang große Menschenansammlungen gemieden, weil sie Angst gehabt hat, wenn ihr jemand auf den Kopf greift, dass sie eine Hirnblutung bekommt. Mhm. Also da habe ich ihr immer versucht, einfach das Gefühl zu geben, sie ist nicht falsch in dem Ganzen. Und es ist ein Teil von ihr und wir können da aber gut durchgehen, wenn sie dort hinschaut und für sich erfahrt, wo liegt eigentlich die Wurzel an dem Ganzen.
Mhm. Und jetzt ist es ja so, du hast eben, wir haben darüber gesprochen, das ist jetzt ein sehr langer Prozess schon. Wie hast du es geschafft, dass du wirklich in der Zeit jetzt nicht komplett ausbrennst? Du hast gesagt, du hast dann die Therapie angefangen und ist es von da an für dich leichter geworden in irgendeiner Form oder hat sie dann wirklich dramatisch etwas geändert für dich selbst?
Ich würde sagen, das war auch ein schleichender Prozess. Ich kann jetzt auch nicht sagen, das war's jetzt, wo ich jetzt gedacht habe, passt, jetzt ist alles gut. das ist echt sehr, sehr schwer zum Sagen. Also ich habe viele, viele Abende, wenn die Kinder im Bett gewesen sind, bin ich auf der Couch gesessen und habe das Gefühl gehabt, ich kann nicht mehr. Wie soll das noch möglich sein, dass ich kann? Aber es ist einfach dein Kind und da kann man sich nicht entscheiden, wie bei einem Partner, okay, es ist mir zu viel, ich trenne mich jetzt. Es ist dein Kind und meine Kinder kommen bei mir an erster Stelle und da habe ich einfach gewusst, okay, da müssen wir jetzt irgendwie durch und ich bin schlafen gegangen und ich habe Gott sei Dank einen sehr guten Schlaf und der hat mich wirklich aus vielen Situationen gerettet, weil ich bin am nächsten Tag aufgestanden und habe mir gedacht, okay, und wir gehen es wieder an. Welt, wir sind da, gell, so überspitzt ausgedrückt.
Gab es denn irgendwann den Punkt, wo du gesagt hast oder wo du für dich selbst gedacht hast oder ist dieser Punkt schon da, jetzt haben wir aus dem Gröbsten draußen?
Der Punkt ist definitiv da, ja, und da hat sicher die Diagnose, wo man schwarz auf weiß dann gehabt, dann noch einmal viel, viel mitgewirkt, weil wir da erst wirklich für uns verstanden haben, was wirklich die Schule für einen Anteil dran hat. Und wir haben uns dann, oder die Lea hat sich dann dazu entschlossen, die Schule zu schmeißen oder mit der Schule aufzuhören und eine Lehre zu beginnen. Sie ist letztes Jahr im September dann hat sie eine Lehre als Floristin begonnen, war jetzt auch das erste Mal in der Berufsschule, vor dem ich wahnsinnig großes Bauchweh gehabt hat. Sie war in Wien, auch sehr weit weg von mir. Also das war bei mir dann auch so, okay, in Wien und ich bin nicht neben, wie soll das funktionieren? Aber es hat echt sehr, sehr toll funktioniert und sie hat ein super Zeugnis gehabt und hat dann sogar Urkunde bekommen und einen Preis gewonnen für den dritten Platz, für den schönsten, drittschönsten Blumenstrauß und das hat ihr wahnsinnig viel Selbstvertrauen wieder mitgegeben.
Na, voll schön.
Also ja, wir sind aus dem Gröbsten draußen und im Nachhinein gesehen hat uns das sicher noch einmal stärker zusammenwachsen lassen. Obwohl natürlich das Familiensystem auch sehr drunter gelitten hat. Ich habe im Jahr 2020 noch ein Kind bekommen von einem neuen Partner. Also in der ganz schwierigen Phase ist ein neuer Partner in die Familie gekommen, wo es manchmal sehr, sehr schwierig war, auch für ihn da mitzugehen, gell, und das überhaupt zu verstehen. Für mich war das alles normal. Und da eben für mich auch diese Zerreißprobe, da für die Kinder da, also für die Lea speziell da zu sein. Meine andere Tochter, die Selina, der ist psychisch auch nicht so gut gegangen in der Phase. Und ein Kleinkind noch zu betreuen und daneben noch einen Partner, den ich da auch irgendwie in das System mit einholen kann. Und die Beziehung ist dann auch auf kurz oder lang sehr, sehr schwierig geworden und ist in einer Trennung gemündet. Im Moment sind wir wieder so ein bisschen am Schauen, in welche Richtung es gehen kann, aber das war sicher nicht. Auch für das ganze Familiensystem keine leichte Phase.
Das kann man vorstellen. Sophia, wir haben, die Nicole hat gerade das angesprochen mit der Diagnose als wichtigen Punkt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist es generell so, dass wenn eine Diagnose vorliegt, dass das für den Betroffenen, aber auch für die Angehörigen etwas verändern kann?
Kann, ja. Ich erlebe das immer wieder, dass es oft was Entlastendes hat. Ich glaube, du hast es auch genauso formuliert und du hast gesagt, dass es hat einen Namen. Das hat erstmal einfach wirklich oft den Effekt, dass man sich auf was stützen kann, dass man mit anderen sich verbinden kann, denen es ähnlich geht, dass man überhaupt danach suchen kann. Also es gibt ein bisschen was Greifbares. Also es kann auch den Effekt haben, dass es so ein bisschen manchmal auch irreführend ist, finde ich. Also es gibt oft auch Konstellationen von Diagnosen oder es kommen manchmal Patientinnen zu mir mit einem Strauß an Diagnosen, wo ich denke, okay, also das beschreibt alles Mögliche, aber nicht das Problem. Also da muss man immer schauen. Ich finde, es gibt beides. Aber wenn man natürlich so lange ohne Klärung durchgehalten hat, kann das natürlich sehr, sehr hilfreich sein, wenn man irgendwie mal so wenigstens eine Richtung hat.
Wenn ihr jetzt abschließend noch aus eurer Perspektive, Nicole, aus deiner Perspektive jetzt mit deiner Erfahrung an andere Angehörige denkt, du hast ja gesagt, du hast Kontakt gepflegt zu anderen Angehörigen. Gibt's da was, wo du sagst, du hast einen Tipp oder irgendwas, was du weitergibst, wo du sagst, das hat mir extrem geholfen oder bitte tut's das oder macht's das bitte nicht, um Gottes Willen?
Für mich war es tatsächlich hilfreich und da bin ich einfach im Zuge der Therapie dorthin geführt worden, ich bin nicht schuld. Es ist ein Teil von ihr, warum auch immer. Das ist der Teil, den die Lehren ihrer Therapie bearbeitet. Es gibt die Wurzel, wir kennen die Wurzel. Ich bin nicht schuld. Ich bin nicht schuld daran, dass mein Kind eine Angststörung hat oder irgendeine andere psychiatrische Diagnose. Man kann sie nur begleiten. Und so wie du schon gesagt hast, das Allerwichtigste ist Selbstfürsorge, mit Angehörigen sich austauschen. Wenn es keine Therapie ist, es gibt wahnsinnig viele Selbsthilfegruppen, wo man untereinander mit Angehörigen in Austausch kommen kann. Einfach abzugeben und nicht alles allein halten zu müssen.
Danke. Sophia, gibt es von deiner Seite was, wo du sagst, das hast du bemerkt bei Angehörigen, dass das wirklich sehr hilfreich ist?
Ich komme ja meistens dann mit Angehörigen in Kontakt, wenn sie selber Therapie aufsuchen. Also insofern, ja, also in dem Moment sind sie dann eigentlich auch selber schon in der Patientinnenrolle, wenn man das dann auch so betiteln möchte. Und da ist es eben häufig dann der Punkt, wo man guckt, okay, was ist eigentlich mit dir? Ne? Worum geht's bei dir? Was sind deine Themen? So. Und das ist dann, denke ich, auch was, was vielleicht einfach auch mal helfen kann, zu merken, okay, ich gucke jetzt mal, nicht jetzt, was sind meine Anteile an jetzt dieser Familiensituation, aber einfach auch, was sind meine Themen, worunter leide ich, was ist die Belastung, was kann ich daran ändern und einfach wirklich auch mal selber so ein bisschen, ja, einfach loslassen zu können und Unterstützung zu bekommen. Deshalb vor allem den Mut haben, denke ich, rauszugehen, sich das zu öffnen, nicht zu denken, ich muss es alleine machen, früh familientherapeutische Hilfe anzunehmen, gerade wenn die Kinder noch klein sind, dass man gemeinsam geht und dann findet es oft auch einen Weg, ob man dann in der Familie weitermacht oder ob auch die Kinder dann einfach in der Kinder- und Jugendpsychotherapie gehen. Aber dass man da wirklich ganz früh startet, weil ich meine, es kann ja nichts passieren, außer dass man sagt, nö, passt.
Ich glaube, vielleicht auch das Wissen, dass es auch finanzielle Unterstützung gibt, ist ganz, ganz wichtig. Es gibt die Stellen, wo man sich hinwenden kann. Wir sind eben zu unserer BH Graz-Umgebung gegangen. Die Therapie läuft über die Kinder-Jugend-Wohlfahrt. Das heißt, sie wird bezahlt. Wir bekommen die flexible Hilfe. Das ist auch ganz, ganz wichtig, weil von vielen hört man dann, ja, wir haben kein Geld dafür. Gell? Mhm. Also das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt.
Mhm. Danke
auch dafür. Dass es diese Unterstützung sehr wohl auch gibt. Genau. Und was mir jetzt vielleicht zuvor noch eingefallen ist, als Mama, also finde ich zum Beispiel, und das weiß ich auch von Freundinnen von mir, die Mama sind, ist man immer sehr, sehr streng mit sich selber. Und diese Strenge einfach ein bisschen aufzulockern. Mhm. Und nicht zu sagen, ich bin keine gute Mama, weil mein Kind eine Angststörung hat, sondern einfach zu sagen, es ist so, wie es ist. Ich kann sie nur gut begleiten, dir das Gefühl geben, richtig zu sein trotzdem.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort.
Danke.
Danke euch für die Erfahrungen, die ihr geteilt habt, die Expertise und für eure Offenheit und Zeit. Danke.
Ja, danke für die Einladung.
Und danke euch fürs Zuhören. Alle Links und Infos zur heutigen Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn euch diese Folge geholfen hat, dann bitte teilt sie. Vielleicht ist da jemand in eurem Leben, der genau das jetzt braucht. Tschüss, Baba und bis zur nächsten Folge.